Okay. Wir wollen gleich weitermachen. Ich möchte mit einem Gebet beginnen. Wer möchte, kann dazu in mir aufstehen. Beten wir. Guter Vater im Himmel, danke für deine Güte, für all das, was wir von dir lernen, für das Leben, was du uns schenkst in Jesus Christus. Ich danke dir auch für dein Wort und bitte dich, Herr, schenk uns offene Ohren für das, was du sagen wirst jetzt. Sprich zu uns, Herr. Mach unser Herzen offen für dich. In Jesu Namen. Amen. Dürft euch setzen. Hast du schon mal eine Geschichte gelesen, so ein Buch? Und diese Geschichte hat dich so gefesselt, dass du es kaum runtersetzen konntest. Na? Du hast das Gefühl gehabt, du bist mittendrin in der Geschichte, wenn du es liest. Vor allem, wenn es spannend ist, dann ist es nicht so einfach. Wenn wir die Bibel lesen, dann steigen wir oft in einen Abschnitt ein und überlegen uns, was das bedeutet und so weiter. Es ist aber wichtig, wenn wir einzelne Abschnitte auseinandernehmen, dass wir den Blick für das große Ganze nicht verlieren. Wir haben wir sind Teil einer großen Geschichte. Und die Frage ist, was ist diese Geschichte? Und das Gute ist, das, was wir heute lesen, wird uns ein bisschen wieder vor Augen führen. Diese große Geschichte Gottes. Und da wollen wir näher hinschauen. Wir sind weiterhin in Apostelgeschichte 13. Wir haben letztes Mal gesehen, wie Paulus und Barnabas berufen wurden, um sich auf den Weg zu machen nach Zypern, die erste große Missionsreise. Das haben sie auch gemacht. Sie sind zuerst nach Zypern gegangen, da haben sie viele Tolles erlebt. Auch sogar ein römischer Statthalter wurde gläubig. Wow, das passierte sehr selten. Anschließend stiegen sie auf ein Schiff. Und fuhren nach Perge, das ist praktisch Südtürkei. Damals hieß es Kleinasien. An dieser Stelle lesen wir, dass Johannes Markus sie verließ und kehrte nach Hause, das heißt nach Jerusalem wieder. Für Paulus und Barnabas ging es weiter. Und so lesen wir ab Vers 14, sie, also Paulus und Barnabas, zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbattag in die Synagoge und setzten sich. Ich find's eben interessant, wenn man einfach so ganz kurz und knapp sitze und man muss sich überlegen, was da passiert ist. Denn diese Reise von Perge, das ist am Strand, praktisch an der Küste, nach Antiochien, das ist viel höher und etwa 150 Kilometer weg. Und sie müssen zu Fuß. So. Überleg mal, wie lange wärst du unterwegs zu Fuß? auf dieser Strecke. Und es hatte damals, so wie ich verstehe, wie ich verstanden habe, es war keine ungefährliche Strecke, da gab es auch Räuberbanden, die da Reisende überfallen haben. Es ist interessant, dass es steht, dass Paulus und Barnabas in Perge nicht gepredigt haben oder irgendwas getan haben. Manche vermuten es vielleicht, weil sie einfach eine Reisegruppe gefunden haben, die dahin wollten. Und dann haben gesagt, okay, jetzt wollen wir mit. Denn zwei Leute sollen nicht alleine so eine Strecke machen. Sie verlieren zu viel dabei. Manche spekulieren sogar, dass es vielleicht aus dem Grund ist, dass Markus das gesagt hatte, nee, jetzt diese Reise, 150 Kilometer, landeinwärts. Nee, ich fahre lieber nach Jerusalem wieder. Aber sie kamen endlich da an. Ich weiß nicht, schätzen wir mal 4 Tage, 5 Tage. Wer weiß. Für die war es normal, für uns wäre das, ja, was anders, ne? Und da steht, dass sie da eine Synagoge gefunden haben, und dann war es folgendes. Nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten ließen die Obersten der Synagoge sagen, ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung an das Volk habt, so redet. Nun, ist interessant, die Synagogen hatten fast alle den gleichen Ablauf. Zuerst gab es Gebete, dann, also aus dem Psalm haben sie zusammen gebetet, dann gab es eine Lesung aus dem Gesetz Mose auf Hebräisch und dann wurde er übersetzt und ausgelegt. Dann gab es eine Lesung aus dem Propheten, der wurde auch übersetzt und ausgelegt. Und dann gab es am Ende eine, so was wie eine Predigt oder Ermutigung, sie nennen das hier Worte der Ermutigung. Der Synagogenvorsteher hatte die Freiheit da, einfach Besucher, wo sie gedacht haben, okay, da sind Juden, die sind hier, um mal jemand anders zu hören, dass sie einfach eingeladen haben, einen Teil zu übernehmen. Können sogar sagen, okay, Auslegung zum Propheten oder was auch immer. Wir sehen es bei Jesus, ging an Sabbat in Nazareth und er hat dieses Teil von den Propheten, weil er hat aus Jesaja gelesen und hat es ausgelegt. Und so geschah es Antiochia, sie haben gesagt, okay, habt ihr was, möchtet ihr was sagen? Und Paulus hat sofort die Gelegenheit ergriffen, um das Evangelium zu verkünden. Und hier ist das Interessante, ich werde nicht einfach nicht alles lesen, weil das einfach zu lang ist. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder auf dem Handy, was auch immer, liest es mal. Weil er holt ganz schön weit raus. Er fängt an mit der Geschichte Israels, wo sie aus Ägypten befreit wurden von Gott. Und wo Gott sie geführt hat durch die Wüste zu ihrem Land. Danach gab er ihnen Menschen, das zu lesen. Also beziehungsweise Menschen, die ihn geführt haben. Richter, Könige, also vor allem die ersten Könige, Saul und David. Und hier macht er kurze Pause und einen gewaltigen Sprung. Denn er nimmt an, ich glaube, es ist richtig so, alle wissen, dass ein Nachkommen Davids kommen soll als Messias und ewig herrschen soll. Und dann macht er diesen Sprung. Ja. Ah, David, oh ja, jetzt. Und dann springt er zu Johannes und sagt, Johannes hat gesagt, jetzt kommt jemand nach mir. Und er bindet die Menschen, die ihn zuhören, in die Geschichte Gottes und bringt sie denn dahin, wo die Geschichte Gottes praktisch seinen Höhepunkt gefunden hat. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, Das ist auch unsere Geschichte. Die große Geschichte Gottes mit dem, was er mit den Menschen vorhat, das ist auch unsere Geschichte. Es ist Gott, der uns erträgt, er uns führt, auch in unseren Wüstenzeiten, aufs und abs im Leben. Und der Höhepunkt in seiner großen Geschichte ist natürlich der Höhepunkt in unserer Geschichte. Und das sehen wir hier. Und an dieser Stelle, weil es um das Evangelium geht, um die frohe Botschaft wirklich, möchte ich, dass wir das vorlesen. Wir lesen zuerst auf Deutsch und dann möchte ich eine bitten auf Ukrainisch oder Russisch zu lesen. Bitte. So, Christian.
Die Verse 26 bis 41. Liebe Geschwister, ihr Nachkommen Abrahams und auch ihr anderen hier, die ihr an den Gott Israels glaubt. Uns allen hat Gott diese rettende Botschaft gesandt. Die Einwohner von Jerusalem und ihre führenden Männer erkannten nämlich nicht, wer dieser Jesus ist. Sie verstanden auch die Voraussagen der Propheten nicht, deren Schriften doch Sabbat für Sabbat in der Synagoge vorgelesen werden. So kam es, dass sie ihm den Prozess machten, und gerade auf diese Weise haben sie die prophetischen Ankündigungen erfüllt. Obwohl sie nichts an ihm fanden, was den Tod verdient hätte, forderten sie von Pilatus, ihn hinrichten zu lassen. Durch das, was sie taten, ging alles in Erfüllung, was in der Schrift über sein Leiden und Sterben vorausgesagt war. Zuletzt nahmen sie ihn vom Kreuz herunter und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und als der Auferstandene hat er sich über viele Tage in denen gezeigt, die ihn auf seinem Weg von Galiläa nach Jerusalem begleitet hatten und die heute als seine Zeugen vor dem israelitischen Volk stehen. Und nun sind Barnabas und ich hier, um euch diese gute Nachricht zu überbringen. Was Gott unseren Vorfahren zugesagt hatte, das hat er jetzt eingelöst, sodass es uns den Nachkommen zugute kommt. Er hat seine Zusage erfüllt, indem er Jesus auferweckte. Damit ist eingetreten, was im zweiten Psalm steht, wo Gott sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn von den Toten auferweckt und damit für immer der Verwesung entrissen hat, hat er mit folgenden Worten angekündigt. Ich werde euch die heiligen und unvergänglichen Gaben schenken, die ich David versprochen habe. Deshalb heißt es auch an einer anderen Stelle, du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Wie war es denn bei David, von dem diese Aussage stammt? Nachdem er den Menschen seiner Zeit so gedient hatte, wie Gott es wollte, starb er und wurde bei seinen Vorfahren begraben und sein Körper verweste. Der jedoch, den Gott auferweckt hat, verweste nicht. Ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Wozu das Gesetz des Mose nie imstande war, das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Jetzt liegt es also an euch, zu verhindern, dass das Unheil über euch hereinbricht, von dem im Buch der Propheten zu lesen ist. Dort sagt Gott, seht her, ihr, die ihr meine Weisungen missachtet. Staunt, erschreckt und geht zugrunde. Denn schon bald werde ich etwas ganz Außergewöhnliches tun. Wenn euch jemand davon berichten würde, würdet ihr ihm nicht glauben.
Okay, auf.
Пиши, братья, те сироты Авраамова, и боящиеся Бога между вами. Вам послано слово спасения сего, ибо жители Иерусалима и начальники, не узнав его о суде, вспомнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не найдя в нем никакой вины достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же вспомнили все написанное о нем, то, сняв с дерева, положили его в гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их воскресил Иисуса. Как и во втором псалме написано, «Ты, сын мой, я ныне родил». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, а Сем сказал так, «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно. Посему в другом месте говорит, не дашь святому твоему видеть тление. David в свое время послужил изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказано в пророках: смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам. При выходе их из синагог на все.
Es gibt viele verschiedene Punkte, die man ansprechen könnte, wo man tiefer gehen könnte. Ich will einfach aufgrund der Zeit ein paar Dinge hier hervorheben, die mir wirklich wichtiger sein. Erstens, die erste Sache ist einfach, dass er sagt einfach ganz klar, die Juden haben es nicht begriffen, die haben es nicht verstanden, was mit Jesus los war. Ich finde es sowieso interessant, wenn man das nochmal durchliest. Er sagte wenig über Jesus, über sein Leben und das, was er getan hat und so. Kann sein, dass die sogar das schon mal gehört hatten. Denn die Juden, die woanders wohnten, wollten unbedingt jedes Jahr zu den Festen. Wirklich mindestens einen. So kann sein, dass sie schon mal von Jesus gehört haben. Jedenfalls, seine Betonung ist, die Juden in Jerusalem, sie hätten es eigentlich wissen müssen. Sie haben immer wieder diese Worte von den Propheten gehört in der Synagoge, jeden Sonntag. Aber offensichtlich haben sie es nicht erwartet, dass es so kommen sollte, wie es kam. Dadurch wurden sie durch ihr Handeln zum Teil der Geschichte, das ist interessant, und haben praktisch die Propheten erfüllt, die sie gelesen haben selbst. Interessant. Man stellt sich die Frage, okay, warum? Warum haben sie es nicht gesehen? Ein Grund kann einfach sein, dass sie so beschäftigt mit ihrem Leben waren, mit ihrem Alltag, mit ihren Plänen, mit ihrer Stellung in der Gesellschaft, mit ihrer Geschichte, dass sie Gottes Geschichte nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten. Und sie haben nur gesehen, dass dieser Jesus und meine Pläne, meine Geschichte stört. Und der muss beseitigt werden. Und ich denke, da sind sie vielleicht nicht so sehr anders wie wir, denn wir können uns so sehr in unsere kleinen Geschichten damit beschäftigen und so verwickeln und so beschäftigt sein, dass wir gar nicht sehen, was Gott in dieser Welt tut. Und da sind wir aufgefordert, sein Wirken zu suchen, ihn zu suchen und nicht blind werden für seine Wege heute. Hier wird es auch deutlich, dass für Paulus es wichtig war, die Auferstehung, dass das ein Zeugnis war für Gottes Wirken in dem Leben von Jesus. Es war ihm wichtig, dass sie wissen, das ist keine Behauptung, das ist einfach kein Märchen, dass es wirklich passiert ist und dass das Gottes Siegel, Stempel, Bestätigung ist, dass diese Geschichte wahr ist und diese Sache Gottes Sache ist. Petrus hat es genauso betont wie Paulus. Die Auferstehung war für sie die göttliche Bestätigung, dass Jesus der Messias war. Deshalb nimmt er die Zeit, um zu sagen, okay, und er ist denen erschienen und diese Leute können das bezeugen. Die haben es gesehen. Woher wissen wir, dass unser Glaube kein Irrglaube ist? Ein Grund ist, dass Jesus auferstanden ist und dass das ein Bestätigung ist dessen, was wir glauben. dass es eigentlich besser bezeugt ist, historisch gesehen, als das Leben von den Kaisern in Rom. Und weil er auferstanden ist, lebt er auch heute. Und das ist, glaube ich, immer wieder gut, darüber nachzudenken, dass mein Glaube hängt nicht von meinem Erleben ab, von meinen Gefühlen ab, sondern von einer Tatsache, die damals geschehen ist. Und egal wie ich mich fühle, es ist wahr. Und so verbringt Paulus eigentlich mehr Zeit mit der Auferstehung als mit der Kreuzigung. Was ihn aber genauso wichtig, vor allem weil da Juden da sitzen, ist zu sehen, okay, die Schrift hat es vorausgesagt, die Propheten. Alles ging in Erfüllung. Propheten haben das gesagt. Hunderte Jahre vorher. Sie haben das alle gelesen. Und das ist jetzt in Erfüllung gekommen. Und er zitiert Stellen hier, wo das der Fall war. Und das Wesentliche kommt er dann zu: Durch den Glauben werden uns die Sünden vergeben. Und ich habe da mal schnell durchgelesen und habe gedacht, okay, wie werden die Menschen, die das hören, das empfinden? Denn wir hören, es wird viel über Vergebung geredet heutzutage. Und die Menschen damals, willst du bei Gott Frieden haben, dann gibt es diese Liste von Geboten, die du tun musst. Oder bei den Heiden, die Gott nicht kann, war das irgendwelche Götter, die sehr willkürlich waren und die ihnen, wo sie sehr unsicher war, wie sie standen. Diese Botschaft, die Paulus hier einfach klipp und klar sagt, war für sie eine wahre Offenbarung. Und man sah das auch nachher, wir werden dazu kommen. Das ist zu gut, um wahr zu sein. Dass unsere Sünden vergeben werden, dass unsere Schuld weg ist, dass wir frei gesprochen werden. Um mit ihm in seinem Reich zu leben. Das ist der Höhepunkt in Gottes Geschichte. Oder man könnte sagen, auch der erste Höhepunkt. Denn der zweite kommt natürlich, wenn Jesus wiederkommt. Und ein neuer Himmel, neue Erde, das große Hochzeitsfest des Lammes. Und sein letzter Punkt, hatte ich überlegt, ob ich reinbringe, aber war mir doch wichtig, ist eine Warnung. Er sagt, Lex liegt an euch. Also, es gibt Folgen, wenn ihr nicht glaubt, so ungefähr. Wer Jesus Christus ablehnt, der lehnt Gott ab und wird dadurch Folgen erleben, die überhaupt nicht schön sind. Und ich finde es interessant, dass er seine Botschaft endet. Man sagt, okay, Ende an einem guten, ja, Ende mit einem guten Punkt. Aber er sagt hier, pass auf. Nicht unbedingt die schönen Worte, aber zur Realität. Und ich finde es auch interessant, die Leute haben gedacht, okay, das ist wirklich interessant. Und die wollten mehr hören und sie haben ihn eingeladen, nächste Woche zu kommen. Und dann hat sich das rumgesprochen, dass es eine Botschaft gibt, dass Menschen Vergebung bekommen, kommen frei von der Schuld. Und an dem nächsten Sonntag war die halbe Stadt da. Und man muss sich vorstellen, vielleicht der Synagogenvorsteher, die anderen, die das Ganze vorbereitet haben, da fahren mal tausende Leute auf, die sie kennen, aber die nie da drin waren. Aber sie sind da. Und die kommen mehr und mehr und mehr. Und irgendwann sagen, Moment, wir haben das hier jahrelang gemacht und da ist keiner von denen gekommen. Jetzt kommen diese Fremde und einmal da und dann auf einmal kommt die halbe Stadt. Und dann werden sie neidisch. Warum soll denen, alle denen, die diese Leute hören wollen, uns nicht? Und so haben sie eben angefangen, Kontra zu geben. Immer wieder und wirklich gemein zu werden, damit seine Botschaft nicht ankommt. Und dann sagte Paulus etwas, zu ihnen. Zuerst musste die Botschaft Gottes euch verkündet werden, doch ihr weicht sie zurück und zeigt damit, dass ihr nicht würdig seid, das ewige Leben zu bekommen. Deshalb wenden wir uns jetzt an die Nichtjuden. Wir erfüllen damit den Auftrag, den der Herr uns gegeben hat. Er hat gesagt, ich habe dich zu einem Licht für die Völker gemacht. Du sollst das Heil bis in die entferntesten Gegenden der Erde bringen. Ist interessant, also er weiß, zuerst müssen es die Juden hören, zuerst. Aber wenn sie ablehnen, was sie alle getan haben, Ausnahmen gab es natürlich, dann gehen sie weiter an die Nichtjuden. Und die Nichtjuden haben sich gefreut. Ja? Bisher kamen sie hin und wenn sie nicht Jude werden wollen, dann dürfen sie da stehen und zuhören, aber sie waren nicht Teil des Volkes. Aber jetzt dürfen sie Teil des Volkes sein. Jetzt dürfen sie das alles erleben. Und sie freuen sich. Und die Juden werden, also je mehr sie sich freuen, je mehr diese Botschaft annehmen, umso mehr werden die Juden aufgebracht. Und sagen, das geht doch nicht. So haben sie dafür gesorgt, dass sie den Ort verlassen müssen. Haben mit den Oberen gesprochen, den Mächtigen und so weiter. Die müssen weg. Für mich, als ich dieses gelesen habe, und sage ich jetzt zum Schluss, waren die Worte, die Paulus und Barnabas gesagt haben, als sie praktisch kurz bevor sie gegangen sind, an die Christen, an die Menschen, die gläubig waren. Also so treffend, so kurz, aber kurz und knackig, aber gut. Hier sind drei Übersetzungen. Halte an Gottes Gnade fest. Verlass dich ganz auf Gottes Gnade. Also die Betonung war die Gnade Gottes. Denn das Problem kommt immer wieder, wenn wir uns auf Gottes Gnade vertrauen, dann vertrauen wir uns auf Gott. Wenn wir das verlassen, dann geht es schnell da rein, dass es gesetzlich wird. Dass wir uns auf das verlassen, was wir können, damit wir gut stehen. Dass die Anerkennung von anderen wichtiger wird als die Anerkennung von Gott. Deshalb diese Aufforderung von Paulus. Haltet fest an Gottes Gnade. Das ist es, was uns Vergebung bringt, was uns Frieden bringt, was uns das bringt, was wir nicht verdient haben, aber bekommen. Haltet fest. Bleibt dabei. Zum Schluss habe ich eine Frage, es sind eigentlich mehrere Fragen, aber eine Frage zum Nachdenken. Ich bitte euch, zum Nachdenken für eure Woche. Wo siehst du dich in der großen Geschichte Gottes heute? Wo ist Gott heute in deinem Leben, in deiner Umgebung aktiv? Bist du aktiv in seiner Geschichte mit uns Menschen? Wo siehst du Gott heute am Wirken? Beten wir zum Schluss zusammen. Guter Vater im Himmel, danke, dass du uns so eine wunderbare Botschaft gegeben hast, dass wir das annehmen dürften und auch weitergeben dürfen. Herr, schenk uns Augen, um zu sehen, wo du am Wirken bist, wo du deine Geschichte weiterschreibst. Und wir wollen unsere Augen auf dich halten und bitten dich, uns zu zeigen, wo wir uns an deine Geschichte anschließen können und uns teilnehmen können. Denn das ist es, was sich wirklich lohnt. Lass alles, was wir tun, zu deiner Ehre geschehen. Danke für deine Gnade. Wir wollen daran festhalten. In Jesu Namen. Amen. Gott, schenke uns diese Woche Augen, die ihn sehen, sein Wirken, seine offenen Türen, seine Wege in unserem Leben. Ich lade alle ein. Wir haben Kaffee hinten, aber Kekse auch, dass wir die Gemeinschaft untereinander genießen und dass wir die Zeit zusammen auch. Ich wünsche euch sonst eine wunderschöne Woche.